Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Mit Wladimir Balzer und mit Joybroto Mukherjee, dem Präsidenten des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und Rektor der Universität Köln. Herzlich willkommen.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ich muss mit einem Thema beginnen, was die deutschen Unis, aber nicht nur die deutschen, international auch sehr beschäftigt natürlich. Die Folgen, die Debatten, die sich aus dem Nahostkrieg ergeben, die Debatte darum, wie antisemitisch vielleicht auch bestimmte Proteste von Studierenden an Unis sind. Da haben wir viele Szenen erlebt, die auch gerade jüdische Studierende verschreckt haben, die ihnen das Gefühl gegeben haben, sie fühlen sich da nicht mehr sicher. Ein hohes Konfliktpotenzial, was wir da erleben, auch vielleicht eine Erschütterung des akademischen Betriebs. Wie nehmen Sie das wahr?
Ich glaube, es kommt im Moment sehr stark darauf an, den jüdischen Studierenden, den jüdischen WissenschaftlerInnen, aber auch den StaatsbürgerInnen Israels, die wir ja auch auf dem Campus etwa als Gäste haben, das Gefühl zu geben, dass sie bei uns sicher sind, dass Antisemitismus auf unseren Hochschulcampi keinen Platz hat, auch keine Israelfeindlichkeit. Aber wir sind als Hochschulen natürlich Abbilder der Gesellschaft und das, was in der Gesamtgesellschaft als Konfliktpotenzial da ist, das macht vor den Campi auch nicht Halt. Umso wichtiger ist es, Haltung zu zeigen.
Sie sind ja hier im Interview der Woche im Deutschlandfunk, ich sag mal in zwei Funktionen. Zum einen natürlich als Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, der Zehntausende von Forschenden und von Studierenden in der Welt miteinander in Verbindung bringt, aber eben auch als Rektor der Uni Köln. Ich frage Sie jetzt mal als Rektor der Uni Köln, was Sie an Ihrer Uni tun, um jüdische Studierende zu schützen, um ein Gespräch in Gang zu halten, ohne diese heftigen Konflikte, ohne diese Unterbrechungen von Veranstaltungen, ohne das, was wir da in den letzten Monaten erlebt haben. Welche Maßnahmen haben Sie da ergriffen?
Wir haben die israelischen StaatsbürgerInnen auch zu einem Gespräch eingeladen. Wir sind im Kontakt mit der Gemeinde in Köln und zeigen auf diese Art, wir nehmen die Sorgen sehr ernst. Wir haben aber auch eine klare Haltung. Die Community in Köln agiert da schon von sich aus.
Ich frage auch deswegen, weil es viel Kritik gab, zum Beispiel in Berlin an der Universität der Künste oder auch an anderen Hochschuleinrichtungen, dass man da viel zu zögerlich reagiert habe, dass es da zum Teil auch antisemitische Szenen gab oder die zumindest so verstanden werden konnten, Konflikte, die man erstmal offenbar versucht hat, zu sagen, es zumindest viele Kritiker, auszusetzen. Sollten da die Unis, sollte der akademische Betrieb da deutlicher sein, schneller sein? Sollte es da vielleicht auch gemeinsame Regeln geben, ein Netzwerk, Antisemitismusbeauftragte? Was sollte da noch mehr passieren?
Ich glaube, wichtig ist, dass die Hochschulleitungen, dass die Hochschulgemeinschaften klar signalisieren, was ihre Haltung ist. Ich habe den Eindruck, dass das für alle Hochschulleitungen in Deutschland ganz klar gilt. Das sage ich auch als Präsident des DAAD, in dem alle Hochschulen in Deutschland ja auch Mitglieder sind. Niemand sollte Zweifel daran haben, dass irgendeine Hochschulleitung in Deutschland nicht stehen würde.
Braucht es zum Beispiel schnellere Exmatrikulation von Studierenden, die jüdische Studierende zum Beispiel bedrohen oder die ja mit antisemitischen Ausfällen sich bemerkbar machen?
Ich denke, als Ultima Ratio sollte man die Exmatrikulation auch in solchen Fällen als Möglichkeit haben, dass man die Exmatrikulation nochmal in diesem Zusammenhang als äußerstes Mittel, um Studierende dann auch nicht mehr auf dem Campus zu haben, die sich als untragbar erwiesen haben, dass man diese Diskussion führt. Okay, aber es sollte nicht die einzige Diskussion sein.
Diese Debatte wird natürlich auch verstärkt durch den Nahostkrieg, durch all das, was nach dem 7. Oktober passiert ist, nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und auch die militärische Reaktion Israels darauf. Das betrifft natürlich eben auch den Deutschen Akademischen Austauschdienst. Das ist ja offensichtlich, Sie sind in der Nahostregion sehr stark vertreten, haben verschiedene Büros in Israel selbst, aber auch in den umgebenden Ländern sind da immer aktiv gewesen, auch seit Jahrzehnten schon. Wie hat sich die Arbeit des Deutschen Akademischen Austauschdienstes seit dem 7. Oktober verändert in der Nahostregion?
Wir haben die klare Rückmeldung von israelischen Freunden, Partnern, Organisationen, mit denen wir ja intensiv zusammenarbeiten, dass unsere Solidarität mit Israel gerade in dieser schwierigen Zeit für den israelischen Staat und die Gesellschaft sehr geschätzt werden. Wir sind in Abstimmung mit den anderen Wissenschaftsorganisationen dabei, gerade jetzt auch vor Ort in Israel Flagge zu zeigen, dorthin zu reisen, Gespräche zu führen, die Beziehungen gerade jetzt zu intensivieren. Es ist aber auch klar und sollte niemanden überraschen, dass unsere klare Solidarität mit Israel natürlich in anderen Staaten der Region dazu führen kann und auch geführt hat, dass wir dort einen etwas schwierigeren Stand haben. Wir müssen dort immer wieder erklären, tun
welche Länder
auch.
Sind das?
Ja, das sind arabische Länder, wie zum Beispiel Tunesien. Es sind Länder, die vor allen Dingen auch keinen Friedensvertrag mit Israel haben. Es sind Gesellschaften, in denen natürlich auch die zivilen Opfer, etwa in der palästinensischen Bevölkerung, gesehen werden. Und wir müssen dort immer wieder erklären, wir als Deutsche stehen klar an der Seite Israels. Wir müssen auch immer wieder auf unsere geschichtliche Verantwortung verweisen. Aber natürlich darf uns eines nicht abhanden kommen. Uns darf nicht abhanden kommen die Empathie für alle zivilen Opfer. Und die gibt es eben auch auf anderen Seiten. Aber es ist sicherlich so, dass wir im Moment einen etwas schwierigeren Stand haben in einigen Staaten und unsere Position auch erklären müssen. Und das tun wir.
Führt das zu etwas oder haben Sie das Gefühl, dass Ihre Stellung in der arabischen Welt geschwächt ist?
Ich glaube, geschwächt ist jetzt der falsche Begriff. Ich glaube, er ist erklärungsbedürftiger, als es vielleicht vor dem 7. Oktober gewesen ist. Und man muss natürlich auch sehen, der 7. Oktober ist ein ausgesprochen traumatisches Erlebnis für unsere israelischen Freunde gewesen. Aber die Folgen des 7. Oktober führen natürlich dazu, dass auch in der gesamten Region sehr genau auf den Konflikt und seine Eskalation geschaut wird. Es ist also eigentlich auch gar nicht verwunderlich, dass wir uns etwas stärker erklären müssen.
Und was ist mit den Stipendiaten? Inwieweit sind da jetzt normale Reisen überhaupt möglich in die Nahostregion und von der Nahostregion nach Deutschland?
Also wir führen unser Geschäft, unser Austauschgeschäft, das ist ja unser Kerngeschäft, natürlich weiter. Allerdings müssen wir Reisewarnungen und andere Dinge beachten. Derzeit haben wir zum Beispiel eine Reisewarnung für Israel. Deswegen können wir bestimmte Programme im Moment nur im digitalen Medium fortsetzen. Wir hoffen, dass dies alsbald auch wieder anders möglich ist, mit ganz normaler physischer Mobilität. Wir sind mit unseren Büros weiterhin in der Region präsent. Aber was wir zum Beispiel sehen, ist, dass viele unserer israelischen Geförderten, auch TeilnehmerInnen an Projekten, eingezogen werden in die Armee. Die Armee in Israel, das muss man sich immer wieder klar machen, ist eine BürgerInnenarmee. Sie wird von der Gesellschaft durchdrungen und sie durchdringt die Gesellschaft.
Männer und Frauen müssen dahin.
Das ist richtig. Und das betrifft alle Schichten der Gesellschaft. Und wir merken ja auch im Moment gerade, der israelische Botschafter berichtete mir auch jetzt kürzlich davon, dass viele aus der ganzen Welt, die eigentlich ganz anderswo leben, auch in Deutschland leben, jetzt zurückkehren nach Israel, um ihre Pflicht für die israelische Gesellschaft in der Armee wahrzunehmen.
Picken wir mal ein Beispiel raus für die Aktivitäten, auch die traditionsreichen Aktivitäten des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in der Region. Nehmen wir mal Jerusalem, dieser Ort, dieser historisch, religiös, so wahnsinnig umstrittene Ort und eine Stadt voller Debatten und auch Konflikte, vielleicht aber auch ein Ort des Dialogs, womöglich im Moment etwas schwieriger, aber immer auch gewesen, zumindest dieser Anspruch ist da. Es gibt dieses theologische Studienjahr seit inzwischen jetzt 50 Jahren in Jerusalem und zwar an keinem geringeren Ort als auf dem Zionsberg. Das ist dort so eine Abtei, wo eben theologische Forschende und Studierende aus Deutschland dort nochmal die Konflikte vor Ort besser kennenlernen können und sie vielleicht besser verstehen können. Da werden sie hinreisen nach Ostern, um sich dort nochmal ein Bild zu machen. Was ist das für ein Ort?
Das ist ein Ort, an dem in der Tat theologische Studierende aus Deutschland zusammenkommen, dort fast ein ganzes Jahr verbringen, dort auch biblische Textexegese gemeinsam betreiben. Das Interessante ist, dass dort durchaus ExpertInnen, Lehrende aus verschiedenen Kontexten zusammenkommen, mit muslimischem Hintergrund, mit jüdischem Hintergrund, mit christlichem Hintergrund. Gerade in diesen turbulenten Zeiten ist es wichtig, mit diesem Programm, das so sehr für Ausgleich, gemeinsame Arbeit in gemeinsamen Projekten und das Ganze in einem theologischen Kontext, dieses Projekt steht für das, was eigentlich die Vision sein sollte, gerade an einem Ort wie Jerusalem, das Zusammenwirken der Weltreligionen.
Bei allem Respekt, natürlich jetzt in dieser Zeit wirkt es fast ein bisschen wie eine Sonntagsrede, dass theologische Fragen, wissenschaftliche Zusammenarbeit etwas bewirken könnte vor Ort. Sind Sie auch manchmal verzweifelt, wenn Sie in diese Region schauen?
Das sehe ich anders. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, auch ein Signal der Hoffnung und der Zuversicht auszusenden. Und wer könnte das nicht besser als wir in der Wissenschaft? Wissenschaft ist per se international, grenzüberschreitend, zusammenarbeitend, zusammenwirkend. Insofern ist es gerade in dieser Zeit nicht eine Sonntagsrede, sondern wirklich ein wirkungsvolles Zeichen für die Mühen der Ebene an den Werktagen, wenn wir zeigen, man kann zusammenwirken, man kann zusammenarbeiten, man sollte es auch tun. Und es hat eine lange Tradition, etwa in diesem Programm. Und das sollte das Zeichen sein, das wir aussenden.
Das Interview der Woche im Deutschlandfunk mit Joy Brato Mukherjee, dem Präsidenten des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und Rektor der Universität Köln. Und eine andere Region, die auch wichtig ist für den deutschen Wissenschaftsbetrieb, auch für den Austausch, aber durchaus auch viele Debatten auslöst, inwieweit man eigentlich mit China, und da sind wir bei einer wichtigen Region, dort in den Wissenschaftsaustausch gehen kann. Denn wir wissen, es ist nun weit entfernt von einer Demokratie. Ganz im Gegenteil, was wir in den letzten Jahren da erlebt haben, ist eher auch eine Verschärfung antidemokratischer Tendenzen. Es wird immer stärker eine Autokratie, ein Land auch, das ganz offen damit umgeht, auch die Region dort dominieren zu wollen. Es gibt natürlich einen Austausch mit Deutschland. Insgesamt sind 37.000 chinesische Studierende in Deutschland. Das ist ziemlich viel, 10% aller Studierenden in der Bundesrepublik, einige davon auch mit staatlichen chinesischen Mitteln. Und wir haben ja in den letzten Monaten immer wieder erleben müssen, dass es da zum Beispiel auf dem Gebiet der Quantenphysik, aber auch in anderen Bereichen Vorwürfe gab, dass dort die Forschung aus Deutschland vielleicht für militärische Interessen Chinas genutzt werden könnte. Inwieweit kann der Deutsche Akademische Austauschdienst beitragen, das zu verhindern?
Ich glaube, hier ist es wie in vielen anderen Kontexten wichtig, keine Schwarz-Weiß-Malerei zu betreiben, sondern sehr differenziert auf die Chancen zu schauen und dabei möglichst die Risiken zu vermeiden. Und wir haben sehr deutlich gemacht, wir müssen erstens unsere Interessen, unsere nationalen Interessen, eingebettet in die europäischen Interessen, klar formulieren. Im Übrigen, das erwartet die chinesische Seite auch. Das empfinden sie auch als zutiefst normal, dass man dies tut. Dass es Interessensgegensätze gibt, gehört auch dazu. Wir müssen uns selbstbewusst zu unseren Interessen bekennen. Ich will aber dazu sagen, zu unseren Interessen gehört auch, dass wir uns mit China austauschen müssen, weil die chinesischen ForscherInnen in einigen Bereichen inzwischen zur Weltspitze gehören. Wir können uns im eigenen Interesse nicht abschotten. Zweitens, wir haben gesagt, wir müssen die Risiken reflektieren, die Risiken, soweit es geht, minimieren, etwa in den Bereichen, wo es um Dual Use geht, etwa in den Bereichen, wo...
Dual Use, also diese Doppelnutzungsmöglichkeit von Forschung für militärische, aber auch für zivile Zwecke.
Ganz genau, da gibt es natürlich risikoaffinere Gebiete. Aber es gibt auch Gebiete, in denen solche Risiken gar nicht bestehen. Denken Sie an die vielen, vielen geisteswissenschaftlichen Kooperationsprojekte und Austauschzusammenhänge.
Und aber wir haben Technologie und Grundlagenforschung dann schon, ne?
Ja, natürlich. Mhm. In den Bereichen muss man sehr genau, muss jede Hochschule für sich definieren, unter Zuhilfenahme der Expertise, die es ja auch in Deutschland an verschiedenen Stellen gibt, auch beim DAAD. Was sind die risikoaffinen Gebiete? Wie kann ich die Risiken ausschließen? Wie kann ich mich schützen vor einem Abfluss von Technologiekompetenz? Das muss immer wieder auch definiert werden. Und der dritte Punkt, das dritte Leitprinzip ist, dass alles, was wir tun mit China, wirklich auf der Basis von umfassendem Wissen über China passiert. Es darf nicht auf Anekdotenwissen passieren. Die chinesische Seite kennt uns sehr gut, kulturell, historisch, hat ein umfassendes Wissen über uns. Wir müssen uns dieses Wissen über China in der Breite aneignen, es ausbauen und auf der Basis kompetente Entscheidungen darüber treffen, wie wir mit China umgehen. Nur China wegzudiskutieren, das größte Wissenschaftssystem der Welt, uns von China abzuschotten, das liegt nicht in unserem Interesse und das müssen wir immer wieder deutlich machen.
Also Kompetenz, ich nehme jetzt mal einen Punkt raus, Kompetenz in Deutschland, was China angeht. Da gibt es ja Möglichkeiten, die scheinen offenbar nicht zu reichen. Also ich meine, sehr debattiert wurden ja, und das haben wir auch von der Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger gehört, die Konfuzius-Institute, dass die eigentlich nicht wirklich in der Form nach Deutschland gehören. Jedenfalls nicht, wenn sie vom chinesischen Staat finanziert sind. Was kann denn da zum Beispiel die Bundesregierung in ihrer Wissenschaftspolitik tun, um die Unis, die Studieneinrichtungen in Deutschland zu unterstützen mit unabhängigen China-Zentren?
Die Antwort liegt ja geradezu auf der Hand. Wer Konfuzius-Institute kritisiert, weil man sich in Abhängigkeit von der chinesischen Seite begibt, weil chinesische Finanzmittel da drin hängen, der muss letztendlich sich dafür entscheiden, China-Kompetenz in eigenen Programmen vom deutschen Steuerzahler finanziert mit deutschen Ressourcen aufzubauen. Und das ist exakt die Position, die wir als DAAD seit längerem vertreten. China-Kompetenz aufbauen, ja, möglichst in eigenen Strukturen, unabhängigen Strukturen mit eigenen Ressourcen. Das beißt sich natürlich ein bisschen mit der Aussage in der China-Strategie auf der ersten Seite, dass die Umsetzung der China-Strategie kein zusätzliches Geld kosten darf.
Die China-Strategie der Bundesregierung,
meinst du? Das ist richtig. Wenn wir dieses Ziel, eigenständig China-Kompetenz aufzubauen, ernst nehmen, dann müssen wir dafür auch Ressourcen in die Hand nehmen. Die Hochschulen haben ja mit den Konfuzius-Instituten vor vielen Jahren, viele laufen ja seit vielen Jahren, die Chance erkannt, auch die Verpflichtung gesehen, dass wir China-Kompetenz aufbauen müssen. Und in Ermangelung anderer Möglichkeiten haben sie sich für dieses Konstrukt entschieden. Das Ziel ist richtig, wir sollten aber stärker über unabhängige Strukturen nachdenken. Wir haben ja auch Institutionen, in denen China-Kompetenz aufgebaut wird, die wir selber finanzieren. Denken Sie auch an den DAAD mit unserem Kompetenzzentrum Internationale Wissenschaftskooperation. Wir müssen in diese Richtung weitergehen.
Aber das scheint nicht zu reichen, höre ich aus Ihren Worten. Ne? Also die China-Strategie der Bundesregierung, wenn man sie mal sehr verkürzt darstellt, heißt mehr Kenntnis über China, mehr Austausch aber auch, mehr Realismus. Wie sollte es sich dann letztlich noch entwickeln? Ich meine, das geht ja alles sehr schnell. Und deutsche Wissenschaftspolitik ist vielleicht zu langsam für China? Für das Verhältnis zu China?
Vielleicht ist noch nicht überall erkannt worden, dass wir auch im Hinblick auf China einen Gang höher schalten müssen, schneller werden müssen. Ja, das mag sein. Aber deswegen vertreten wir ja auch beharrlich diese Argumente. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass die Politik auch in den nächsten Schritten dazu kommen wird, hier mehr Ressourcen in die Hand zu nehmen.
Ich hörte auch aus Ihren Worten, dass Sie auf jeden Fall auch auf China setzen wollen, als Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes auch weiter setzen wollen. Ich meine, das passt natürlich auch ein bisschen zu diesen massiven Investitionen, die China in Wissenschaft und Forschung gemacht hat. Im Moment auf Platz 2 international mit 424 Milliarden Euro, die da investiert werden. Wirklich sehr, sehr viel. Dreimal mehr als Deutschland. Und da wird viel und auch sehr offen damit umgegangen, dass man eben eine Forschungs- und Wissenschaftsnation werden will. Aber eben, und ich sage es nochmal, es ist ein Land, was die Region dominiert, was mit Krieg gegen Taiwan droht, was die Wissenschaftsfreiheit selber im eigenen Land massiv beschneidet, was die Meinungsfreiheit beschneidet, was die Freiheit der Presse massiv beschneidet. Es ist eine Autokratie. Und steht gegen die Werte, die doch eigentlich der Deutsche Akademische Austauschdienst vertreten müsste, oder?
Dass wir Werteunterschiede haben, ist offenkundig. Dass wir ein System in China haben, das nicht unserem Verständnis entspricht von einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, ist auch offenkundig. Das hat sich aber ehrlicherweise auch nicht in den letzten 5 oder 10 Jahren geändert. Das ist seit der Gründung der Volksrepublik China 1949 so. Wir sehen jetzt einfach nur, dass die Volksrepublik China einfach eine ressourcielle Situation und Position sich erarbeitet hat, die sie wirklich zu einem starken Faktor macht. Und das wird auch fortgeführt werden auf der chinesischen Seite bis 2049. Dann will man auch eine Führerschaft in allen Handlungsfeldern der Politik, einschließlich Forschung und Innovation, erlangt haben. Die Frage ist für uns, wie gehen wir in einer Welt mit 193 Staaten mit sehr unterschiedlichen Rechtssystemen, Wertevorstellungen um? Unser Beitrag als DAAD ist einerseits, unsere Wertevorstellungen zu vertreten. Das tun wir auch beharrlich in den Gesprächen mit denen, die andere Wertevorstellungen haben. Wir setzen aber genauso darauf, einen Ausgleich hinzubekommen in dem Sinne, dass wir zusammenarbeiten können, wenn es irgendwie geht. Mit China kommt es jetzt darauf an, dass wir diese Zusammenarbeit nicht beenden, sondern sie unter veränderten Bedingungen mit einem stark gewordenen China fortführen. Dabei aber unsere Interessen nicht aus den Augen verlieren. Das ist nicht einfach. Aber die Welt ist eben auch komplex, komplizierter geworden möglicherweise. Deswegen müssen wir differenziert an die Sache rangehen.
Eine andere Region, zu der Sie auch persönliche Beziehungen haben, nämlich über Ihre Eltern, die Einwanderer sind aus Indien, ist eben Indien. Und soweit ich weiß, Jabrotum Mukherjee, sind indische Studierende jetzt auch schon die häufigsten ausländischen Studierenden in Deutschland, haben die chinesischen sogar abgelöst. Ein Land auch mit irre viel Potenzial, natürlich wirtschaftlichem Potenzial, aber auch wissenschaftlichem Potenzial, was aber eben auch eine ja auch schwierige Außenpolitik hat, wenn man es gerade im Verhältnis zu Russland anschaut. Da gibt es da eine gewisse Nähe, die vielleicht auch viele irritiert. Was erwarten Sie, was erhoffen Sie sich, auch jemand, der diese persönliche Beziehung hat, zu diesem Land von Indien als Wissenschaftsstandort für Deutschland?
Indien ist in vielerlei Hinsicht ein natürlicher Partner Deutschlands in Asien. Es liegt uns als Staat mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nahe. Es liegt auch aufgrund von anderen Merkmalen, Englischsprachigkeit etwa des Hochschulsektors und anderer Bereiche, uns näher als andere Staaten. Es ist das inzwischen bevölkerungsreichste Land. Insofern passt es auch, dass jetzt die indische Gruppe mit 42.000 Studierenden die größte internationale Studierendengruppe in Deutschland geworden ist. Und man sieht ja an dem ökonomischen Fortschritt in Indien, dass da sehr viel Potenzial drin steckt. Wir setzen als DAAD darauf, dass wir die Beziehungen zu Indien ausbauen. Das ist auch vor dem Hintergrund der geopolitischen Situation im indopazifischen Raum, glaube ich, wichtig. Stichwort Diversifizierung. Und ich glaube, die Bundesregierung sieht es ganz genauso. Es ist ja nicht grundlos so, dass die Bundesregierung seit vielen, vielen Jahren gemeinsame Kabinettssitzungen mit Indien auch durchführt, sich eng austauscht und abstimmt. Das ist eine sicherlich sehr zukunftsweisende Entwicklung. Allerdings darf man auch nicht verhehlen, dass es auch in Indien innenpolitisch Entwicklungen gibt, die man sehr genau beobachten muss. Wir haben jetzt ja Wahlen in Indien anstehen und man wird sehen, wie danach die politische Entwicklung ist.
Im Moment erleben wir ja einen relativ starken Nationalismus, auch eine Abschottung zum Teil.
Es ist ja ein universelles Phänomen, dass wir durchaus nationale, nationalistische Agenden in vielen Ländern sehen
weltweit. Das macht es für Sie schwieriger, oder, als DAAD?
Ja, das macht sicherlich die Analyse der Situation vor Ort komplizierter und es macht vor allem die Schlussfolgerung anspruchsvoller. Wie gehen wir vor allen Dingen in freiheitlich-demokratischen Staaten mit der Situation um, dass nationale, national ausgerichtete, nationalistische Agenden dann auch demokratisch durch die Bevölkerung in freien Wahlen legitimiert werden? Das ist ja nichts, was wir nur in einem Staat sehen.
Das ist wohl wahr. Aber dennoch muss der DAAD dann immer, und das frage ich mich vielleicht auch zum Ende unseres Gesprächs, wir haben über China gesprochen, wir reden über Indien, auch wenn man die beiden Länder nur bedingt vergleichen kann, wo der DAAD dann so eine Art, wie soll man sagen, schlagendes freiheitlich-demokratisches Herz hat, wo es Grenzen gibt, wo sie sagen, da brechen wir Programme ab, da geht es zu weit, da hat der Dialog einfach keinen Sinn mehr.
Unsere Grundphilosophie ist ganz sicherlich, dass wir nicht leichtfertig überall zunächst mal rote Linien definieren. Keine roten Linien, das ist auch ein bisschen die DNA des DAAD. Aber natürlich gibt es irgendwo Grenzen. Wir haben am 24. und 25. Februar 2022 in unserer Reaktion auf den Überfall Russlands auf die Ukraine ja gezeigt, es gibt Grenzen und wir können nicht Business as usual in der Science Diplomacy, in der Außenwissenschaftspolitik fortführen mit einem Staat, das seinen souveränen Nachbarn überfällt. Klar, es gibt Grenzen, aber unser Fokus liegt immer darauf, in einer komplizierter werdenden Welt den Austausch, die Kooperation mit so vielen wie irgend möglich aufrechtzuerhalten, in unserem eigenen Interesse zu gestalten. Ich will in Erinnerung rufen, wir haben gigantische globale Herausforderungen, die auf die Menschheit als Ganzes auf diesem einen Planeten zukommen. Wir werden sie nicht als Deutsche alleine lösen können, auch nicht als EuropäerInnen alleine lösen können. Wir brauchen den Austausch.
Fühlen Sie sich da genug gerüstet? Also wir haben ja im letzten Jahr erlebt, dass es da Haushaltskürzungen gab, die eben auch Sie betrafen. Die sind gerade mal noch so abgewendet worden, aber die könnten natürlich wiederkommen. Fühlen Sie sich da genug unterstützt eigentlich von der Bundesregierung?
Meine Überzeugung ist, dass in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, in einem wissenschaftsgeleiteten System wie der Bundesrepublik Deutschland, dass in unseren Debatten am Ende immer die Argumente zählen. Und ich denke, wir haben für den DAAD, für das, was wir tun, sehr, sehr gute Argumente. Und das nehme ich aus allen Gesprächen im Deutschen Bundestag, auch mit Mitgliedern der Bundesregierung, immer wieder mit. Aber Sie haben recht, es sind jetzt Zeiten, in denen man diese Argumente nochmal mit besonderer Beharrlichkeit an die Frau und an den Mann bringen muss. Und das tun wir.
Jabroto Mukherjee, der Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und Rektor der Uni Köln, im Interview der Woche im Deutschlandfunk. Herr Mukherjee, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ganz herzlichen Dank.